Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Es ist nicht Freitag, weil wir erst am Samstag aufnehmen, aber es ist Zeit für den MLS-Podcast für 237. Und wie auch in den anderen Folgen mit dabei, wie immer, der liebe Daniel.
Ja, guten Tag.
Und heute in etwas besonderer Konstellation, deswegen nehmen wir auch erst Samstag auf. Wir haben größere Zeitverschiebung und dementsprechend etwas Verzug in der Folge, die auch nicht am Samstag wahrscheinlich online kommen wird. Aber ihr werdet es ja dann sehen. Dafür haben wir einige sehr kuriose Spiele mit überraschenden Ergebnissen, die man auch während des Spiels nicht erwartet hat. Und die ein oder andere News, wobei es war recht ruhig in dieser Woche. Die größte News wahrscheinlich, die aber die MLS weniger betrifft, aber auf jeden Fall alle Fußballinteressierten aus den amerikanischen oder für den amerikanischen Fußball. New York Cosmos ist zurück. Hast du es mitbekommen?
Nein, aber kann ich also wieder meine New York Cosmos Deck rausholen?
Ja, Tatsache ja. Versuch Nummer 6735. Dieses Mal in der USL League 2 müsste es gewesen sein. Oder League 1, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall gehen sie in die USL. Es müsste die League 1 gewesen sein. Weil Westchester, die aktuell in der League 1 spielen, die pöbeln schon ein bisschen dagegen. Sind natürlich nicht erfreut, dass jetzt doch jemand in ihrem Umkreis kommt. Cosmos wird künftig nicht direkt in New York oder New York City spielen. Also klar, im Bundesstaat New York werden sie spielen, aber eher weiter außerhalb. Also eben nicht in der City, sondern in einer Region, die eigentlich kleiner ist. Also ich bin sehr gespannt, ob sich das dann tatsächlich durchsetzt. Aber auch spannend, dass sie sich für die USL entschieden haben und nicht für die NISA zum Beispiel, die ja eh gerade wieder ganz eigene Probleme hat. Ansonsten, natürlich, die Club-WM ist endlich vorbei. Endlich ist wieder Ruhe eingekehrt. Aber auch dazu können wir noch zwei, drei Sätze sagen. Wer am Ende gewonnen hat, ist uns, glaube ich, völlig egal. Aber hast du die Pokalübergabe gesehen?
Ich habe die Pokalübergabe nur aus Social Media mitbekommen. Es ist schon absurd, dass selbst der Präsident von der FIFA hingehen muss zu einem anderen Präsidenten und ihn mal so höflich darum bitte, dass doch bitte jetzt mal langsam weggeht. Also so nach dem Motto, ich meine, ja, klar, als Präsident von einem Land möchtest du vielleicht im Mittelpunkt stehen, auch bei so Sportveranstaltungen. Ich würde es mal sagen, sogar die größte Fußballveranstaltung in deinem Land bisher. Aber es war too much. Und ich mag Chelsea nicht. Ich mag PSG nicht. Ich fand es übrigens cool, dass, ich weiß nicht, wer das war, auf alle Fälle Cucurella an den Haaren gezogen hat. Das war so eine Genugtuung für, ich komme uns Deutsche. Aber bei diesem Siegerfoto hat man ja Donald Trump rausgefotoshoppt. Hast du das gesehen?
Nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das ist aber witzig. Ja, also für die drei Leute auf der Welt, die das nicht mitbekommen haben sollten, bei der Pokalübergabe, Donald Trump sollte den Pokal an Chelsea übergehen und dann ist es natürlich üblich, dass er dann weggeht, damit das Team in Ruhe feiern kann und Fotos natürlich gemacht werden können vom Siegerteam. Aber in diesem Fall, Donald Trump blieb dort stehen, grinste sich einen ab und fühlte sich einfach auch wahnsinnig wichtig und ging halt nicht weg, weshalb er auf sehr vielen Fotos auftaucht und man dann offensichtlich mit anderen Mitteln dazu übergehen muss, da ein vernünftiges Foto draus zu machen. Vielleicht auch besser, oder anders formuliert, Photoshop hat bei dieser Club-WM ja durchaus das ein oder andere Mal eine prominente Rolle eingenommen. Von daher passt es ja dann zum Abschluss noch mit dazu.
Ja, definitiv.
Ich weiß auch gar nicht, ob das tatsächlich stimmt, aber ich habe gelesen, dass Trump wohl den Originalpokal behalten will, im Oval Office stehen haben will und Chelsea nur eine Kopie bekommt. Wäre auch ein interessanter Schritt. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt oder ob das irgendwie eine Falschmeldung ist. Bei Trump weiß man immer nicht ganz genau. Also da können halt auch die absurdesten Sachen irgendwie tatsächlich stimmen. Genauso wie das jetzt das Gerücht umgeht, er will per Dekret Soccer umbenennen in Football.
Schauen wir mal, was wird.
Ja. Dann blicken wir jetzt mal in die MLS. Die hat ja auch wieder fleißig gespielt. Und wir gehen mal zum letzten Wochenende. Da gab es natürlich eine Podcast-interne Partie, über die wir sprechen müssen. Sag du zuerst, was sagst du zu diesem Spiel?
Ich bin am Sonntag etwas zu überheblich wahrscheinlich aufgewacht, beziehungsweise habe vielleicht schon ein paar Worte gewählt, die jetzt nachhaltig ein paar Schäden angerichtet haben, um es mal freundlich zu kommunizieren. Rede ist vom Podcast Kansas City gegen Seattle. Gut, jetzt ist Vincent leider nicht da. Er kann sich nicht wehren, aber ich meine, Kansas City hat sich gegen die Sonners auch nicht wirklich gewehrt. Zwei Glückstreffer, beziehungsweise zwei Elfmeter in einem Spiel. Ich meine, die Matchen kriegst zwei Elfmeter in einem Spiel gegen dich. Wie dumm bist du eigentlich als Team? Ja, was soll ich sagen? Wir hätten fast eine 3-Tore-Führung hergegeben. Und auch das, eine 3-Tore-Führung. Nur schlechte Teams gehen 3-Tore-Führung her, Anne. Ich bitte dich. Zum Schluss ist Nuhu noch vom Platz geflogen. Ja.
Hast du gesehen, warum?
Was soll man sagen? Es ist eine Woche her, ich muss mir gerade nochmal reinschauen. Ich habe es gesehen, was er getan hat.
Ja, weil aus den Highlights, wenn ich das richtig gesehen habe, also da habe ich es mich nicht gesehen, da haben sie das rausgeschnitten. Aber ich hatte ja vorher schon gesehen, was passiert war. Der hat den Ball einfach auf den Zuschauer geworfen. Er hatte den Ball in der Hand. Wahrscheinlich hat der Zuschauer irgendwas Doofes gesagt. Und er wirft den Ball auf ihn. Das ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch nicht das erste Mal, dass ihm da ein wenig die Sicherung durchbrennt.
Ja, mit dem Aus 2, wir haben gewonnen. Vincent war ein bisschen, ja, gekränkt. Ich war happy. Ich meine,
vielleicht auch ein bisschen über deine Überheblichkeit.
Ich? Das war ja der eine Fehler. Also, ich habe zwei Fehler letzte Woche getan und begangen. Ich habe erstens übelst scheiße gegen Kansas City geredet. Gut, machen wir dann zu dem Zeitpunkt egal. Ich habe aber auch noch Vancouver wirklich absolut durch den Dreck gezogen, beziehungsweise die Colorado Rapids. Und das war ja das Schlimmere, weil die Rapids haben gegen Vancouver 3-0 gewonnen. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich tatsächlich nicht, dass wir die Woche drauf gegen eben die Rapids spielen. Weil sonst bin ich dann natürlich mal vorsichtig, beziehungsweise ich schaue eigentlich, bevor ich über irgendein Team was schreibe oder was sage, spielen die Sounders ja oder nein? In dem Fall habe ich nicht getan und ziehe da Kabel schlägt zurück. Aber wir sprechen, glaube ich, gleich über den aktuellen Spieltag an.
Ja,
viel genau. Wichtiger, hier die Galaxy hat gewonnen, zeitgleich, gegen den Hauptstadtclub. Kaum ist Donald Trump mal nicht in der Hauptstadt, so ein paar Kilometer weiter weg, im MetLife Stadium, gewinnt die Galaxy.
Ist das nicht schon der zweite Sieg in Folge?
Ja, ich habe mich auf YouTube, es ist das Wetter, wir haben 30 Grad an. Ich war gerade bei DC United, hat ein Heimspiel.
Nein. Allerdings, trotzdem muss man sagen, für die Galaxy ist es jetzt wirklich der dritte Sieg in dieser Saison. Sie mausern sich ganz langsam. Für die Playoffs dürfte das immer noch schwierig sein, um es mal diplomatisch zu sagen. Aktuell sind sie immer noch letzter Platz in der Western Conference mit 15 Punkten. Allerdings, St. Louis hat nur 18 Punkte mit einem Sieg mehr. Dementsprechend, da ist durchaus noch was zu machen, am Ende nicht letzter Platz zu werden.
Ich habe mich mit einem auf YouTube, würde ich sagen, gebieft, aber halt ein bisschen scharf unterhalten, weil er meinte halt ja, dass Marco Reus aktuell steil geht und die Galaxy auch. Ich habe ihn dann auf den Boden der Tatsachen mal zurückgeholt, weil die Galaxy ist ja nach wie vor letzter und weiter von den Playoffs entfernt als Schalke von der Champions League. Er hat es irgendwie nicht eingesehen, beziehungsweise hat meine Kritik nicht verstanden. Ist ein bisschen schade. Bin auch noch nicht mehr drauf eingegangen. Die Galaxy hatte dann auch das dritte Spiel verloren. Von daher.
Gegen Austin.
Ja, und Austin ist krass.
Naja, Austin ist Platz 8 in der Western Conference, also gerade so.
Auf Playoffs-Kurs.
In den Playoffs, genau. Ansonsten gab es in dieser Woche noch so die ein oder andere Partie, die auch ganz interessant war von den Ergebnissen her. Beispielsweise müssen wir unbedingt mal über Cincinnati gegen die Crew sprechen. Denn auch dort wurde eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand gegeben und das noch innerhalb der ersten Halbzeit. Weil Cincinnati hat extrem stark angefangen, schon nach 40 Sekunden waren es, glaube ich. Das erste Tor sah auch ziemlich cool aus. Und dann 4 Minuten später schon das nächste Tor, also 2-0-Führung. Richtig stabil, alles super. Und ja, danach haben sie sich dann irgendwie ein bisschen entspannt, ein bisschen zurückgelehnt. Und kurz vor der Halbzeit machte Diego Rossi dann noch ein Tor. Und es reichte natürlich nicht, sondern in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fiel dann das zweite Tor für die Crew, sodass es dann wieder 2-2 stand. Und danach wurde die Partie dann irgendwie ziemlich wild. Ich glaube auch schon bei dem zweiten Treffer von der Crew waren da auch Spieler von Cincinnati mit beteiligt. Also die Verteidigung sah überhaupt nicht gut aus. Da ist regelmäßig irgendwie der Ball dann ganz dumm abgefälscht worden Richtung Tor, sodass es nochmal gefährlich wurde oder gar ins Tor. Beispielsweise dann auch wirklich der erste Treffer in der zweiten Halbzeit für Columbus Crew wurde dann auch regulär als Eigentor gewertet. Also die Verteidigung wirklich von Cincinnati war überhaupt nicht gut aufgelegt in der zweiten Halbzeit. Ich gucke jetzt gerade mal schnell, wann die gegen die Red Bulls spielen, aber das ist noch lange bis dahin. Das ist okay. Auf jeden Fall eine sehr kuriose Partie. 2-0-Führung aus der Hand gegeben und ja, wichtige Punkte verspielt am Ende, obwohl man eigentlich sehr, sehr stark angefangen hatte.
Tja, ärgerlich.
Kann man nichts machen, könnte man sagen. Aber doch, vielleicht einfach besser verteidigen, weil das war wirklich Quark. Aber gut, wir gehen mal ganz kurz in eine Pause. Und dann sprechen wir über den quasi halben Spieltag, der jetzt unter der Woche stattgefunden hatte. Denn auch dort gab es die ein oder andere sehr kuriose Partie. Darunter Seattle, darunter New England Revolution. Also bis gleich beim MLS-Podcast.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast. Und wir springen jetzt mal in die Spiele unter der Woche. Denn auch da waren einige Kuriose mit dabei, wie gerade eben schon angeteasert. Eine Partie, die ein bisschen auffällt, ist Atlanta gegen Chicago. Chicago überraschend stark in dieser Saison, beziehungsweise hat sich gut aufgebaut, geht auch in dieser Partie in Führung. Atlanta gleicht dann allerdings aus. Chicago wieder in Führung und in der Nachspielzeit gleicht Atlanta dann wieder aus. Warum erwähne ich das extra? Atlanta hat ein Problem. Für die läuft die Saison nämlich gerade katastrophal und sie haben noch einige sehr, sehr harte Gegner vor sich, brauchen aber dringend die Punkte. Aktuell sind sie auf Platz 13 der Eastern Conference. Schlechter sind nur Montreal und DC United. Gut. Chicago ist aktuell auch unter dem Strich, aber da oben ist alles recht nahe beieinander. Da hat man durchaus noch Chancen nach ein paar guten Spielen. Und da muss eigentlich bei Atlanta dringend eine Lösung gefunden werden, aber irgendwie klappt es noch nicht so richtig. Was sind so deine Gefühlslagen bei Atlanta derzeit?
Wir haben sie Anfang der Saison ja hoch gelobt in den Himmel. Auch gesagt, ganz klar wieder Playoffs sind stärker als letztes Jahr und so weiter und so fort. Sind bislang für mich so die Enttäuschung der Saison tatsächlich. Von der Erwartungshaltung zur Umsetzung ist halt DC United, sage ich, Atlanta United zu weit weg von den Erwartungen. Und ich weiß noch nicht, ob sie denen noch im Laufe der Saison gerecht werden können. Ich glaube nämlich nicht.
Es wird auf jeden Fall sehr, sehr hart werden. So viel steht fest. Du hast sie gerade schon versehentlich erwähnt. DC United musste in dieser Woche gegen Charlotte FC ran. Und diese Partie habe ich im Stadion live sehen können. Für Charlotte ist es auch eher durchwachsen, muss man sagen. Allerdings ist mir in der Partie aufgefallen, das sieht bei Charlotte gar nicht so schlecht aus. Also, die können Fußball spielen. Die United übrigens auch, aber man hat bei Charlotte schon wirklich gute Ansätze gesehen. Gerade die erste Halbzeit sehr, sehr stark. Aber in der zweiten Halbzeit haben sie extrem nachgelassen. Und das war dann die Zeit, wo plötzlich auch DC United dann zeigen konnte, hey, wir sind da. Charlotte war mit einer Führung von 1-0 lediglich in die Pause gegangen, hatte dann aber kurz nach der Halbzeit erhöht auf 2-0. Und das sah bis dato alles wirklich ganz stabil aus. Aber dann haben sie sich zurückgezogen und haben DC United machen lassen. Und die haben das gar nicht so schlecht gemacht. Konnten dann sogar auch noch einen Anschlusstreffer machen und hatten die eine oder andere Chance, die wirklich gut war. Während Charlotte in der ersten Halbzeit extrem dominiert hatte und DC United da quasi gar keinen Stich setzen konnte. Gefühlt hatten die eine Torchance in der ganzen ersten Halbzeit. Ich glaube, das ist das Hauptproblem von Charlotte, dass sie das, was sie haben, was sie können, nicht ausreichend nutzen und sich dann da selbst in Gefahr bringen. Bei einem anderen Team, was Chancen besser verwertet, was vielleicht nochmal einen stärkeren Kader hat, sieht die Situation dann vielleicht sogar auch ganz anders aus. Wogegen Charlotte beispielsweise extrem anfällig war, waren schnelle Konter. Da sind sie immer wieder Gefahr gelaufen, sich dann da noch einen einschenken zu lassen. Wer sich allerdings keine Blöße geben muss, sind die Fans von Charlotte, die wirklich gut Stimmung gemacht haben und dafür, dass das ein Spiel unter der Woche um 19 Uhr, glaube ich, und 19.30 Uhr war, war die Bank of America wirklich gut gefüllt. Und ganz typisch bei den Amerikanern ist ja, die sind nicht unbedingt vor Abpfiff jetzt lange da, sondern sie kommen, wenn dann kurz vor dem Abpfiff oder pünktlich mit dem Abpfiff, sag ich, Anpfiff. Und dann füllt sich das Stadion ordentlich. Und auch so an sich, der Entertainment-Faktor in diesem Stadion ist schon sehr, sehr gut. Es wird sehr, sehr viel mit Feuerwerk gearbeitet, was ich schon auch unterhaltsam und irgendwie cool fand. Und was man immer mal im Fernsehen sieht, dass die Fans sich am Anfang vor Anpfiff umdrehen und dann springen, das machen sie tatsächlich im ganzen Stadion. Das machen sie nicht nur in der Fankurve oder in der Supporter-Section, sondern wirklich in allen Sections. Ist schon ein cooles Erlebnis. Also, wenn man die Chance hat, nach Charlotte zu fahren, kann es machen. Was sehr deutlich wird auf jeden Fall, ist auch, wie sich die Stadt als solches mit seinen Teams identifiziert. Ist schon sehr sympathisch. Hat mich so ein bisschen an die Eagles und Philly erinnert. Geht in eine ähnliche Richtung, vielleicht nicht ganz so verrückt, wie die Eagles-Fans immer sind. Interessant oder witzig ist auch die Geschichte mit dem Thron, den sie dort in der Supporter-Section haben. Da wird immer eine Person geehrt und die darf dann dort sitzen und im Prinzip so ein bisschen mit Stimmung machen und die Stimmung anheizen vor dem Spiel. Auch eine coole Geschichte. Es gibt natürlich auch Bars, also in Charlotte, wo sich die Fans dann treffen. Und wir haben eine dieser Bars zufällig gefunden, als wir unterwegs waren. Und in dieser Bar gibt es ein Trinkspiel sozusagen. Du kannst dort Kurze kaufen oder Leute können dort Kurze kaufen. Und es gibt eine Tafel, auf der stehen ganz viele verschiedene Clubnamen. Das hat ursprünglich mal mit vor allem irgendwie englischen Fußballteams angefangen, beziehungsweise generell mit Fußballteams. Gibt aber auch so ein paar kleinere freie Teams, die jetzt keine Fußballteams sind. Und jeder, der einen kurzen kauft, kann sagen, wofür er diesen kurzen oder für welches Team er diesen kurzen kaufen will quasi. Er trinkt ihn natürlich selbst, aber einfach so ein kleiner Running Gag dort. Und Charlotte hat dort derzeit 210 Punkte, nennen wir es mal. Damit sind sie vor Liverpool, Everton, Tottenham und Manchester United, auch noch vor Arsenal, generell vor der Premier League und Chelsea ebenfalls. Aber sie liegen hinter Booth Blues, wer auch immer das ist. Übrigens, Real Madrid hat nur 35. Und jetzt die Schande für Charlotte. Frank the Dog hat gleich viele Kurze wie sie. Also, da ist noch Bedarf, bei den Fans von Charlotte eventuell häufiger mal unterwegs zu sein und dem Club da alle Ehre zu machen. Aber was cool war, man hat überall in der Stadt immer mal so Charlotte-Sachen, also Charlotte FC-Sachen gefunden und man merkt, so das Team ist in der Stadt präsent, was in meiner Meinung sehr, sehr wichtig ist. Das Frauenteam aus der USLW ebenfalls. Wer gar nicht präsent war, ist Charlotte Independent. Also ich habe ein Auto gesehen mit zwei Aufklebern drauf, aber ansonsten nirgendwo in der Stadt. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Und man sieht es auch an den Zuschauerzahlen zwischen beiden Teams. Ansonsten, an diesem Spieltag gab es ein weiteres sehr kurioses Spiel. Möchten wir mit deinem Team anfangen oder mit meinem Team?
Ich habe es ja vorhin schon angeteasert. Ich habe mal ein paar schlechte Anspielungen gemacht oder was. Was habe ich gesagt? Hier, überleg mal, du kriegst 2 Elfmeter gegen dich. Überleg mal, du verspielst eine 3-Tore-Führung und so weiter. Kurz gesagt, ich war tatsächlich letzte Woche ein bisschen großkotzig. Auch gegenüber Vincent in der Gruppe. Sehr arrogant. Ja. Ich weiß, kennt man von mir nicht und alle meine Fans, es tut mir leid, dass ich mich da mitreißen lassen habe. Und auch die Whitecaps ein bisschen getrashtalkt habe. Weil, wie gesagt, wir haben Karma bekommen. Am Ende 3-0 geführt. Und ja.
Wovon eventuell 2 Tore übrigens wirklich, also Kategorie also,
sagen
Tor des
so,
Jahres ist
es
nicht.
Es gibt ein Paralleluniversum. Sicherlich, da würde dieses Spiel eventuell auch nur 1-1 ausgehen. Von daher, wir haben 2 Tore geschenkt bekommen, mehr oder weniger. Zumindest 1 ganz sicher. Haben im Umkehrschluss auch 2 Tore an die Rapids geschenkt in Form von einem Elfmeter. Ja, die haben 2 Elfmeter gegen uns bekommen. Einmal war es, glaube ich, Christian Woldern, der den Elfmeter verursacht hat. Kann man pfeifen. Ich bin tatsächlich so fair und sage, das ist ein Elfmeter. Die 2. Szene mit Andrew Thomas. Klarer Fall. Also, er berührt alles, aber nicht den Ball. Schiemann vom Gegenspieler. Klares Foulspiel. Am Ende dann noch ein 3-3 bekommen. Bisschen ärgerlich gelaufen. Aber wie gesagt, es ist halt so dieses Karma, das. Ja, ich werde nie wieder die Rabbits taschen. Und damit gebe ich ab, Anne. Bevor ich abgebe. Dir ist aufgefallen, Anne? Ein paar Teams haben in speziellen Trikots gespielt.
Ja.
Das sind diese Retro-Trikots, diese Archive-Kits, wie es ja letztes Jahr angepriesen wurde, wo unter anderem der traditionsreiche Inter Miami Teil davon war.
Ja.
Und jetzt sind halt ein paar andere Teams dran, weil die MLS vermutlich auf der Suche nach Geld ist.
Ja. Ich finde sie hässlich, ohne Frage. Das war übrigens auch so ein Punkt, den ich in Charlotte sehr witzig fand. Bevor das Stadion geöffnet wurde, habe ich schon Leute gesehen, die dieses Trikot hatten, aber die Trikots sind erst an diesem Tag 8 Stunden vorher veröffentlicht worden und da liefen wirklich die ersten Fans schon mit diesen neuen Trikots rum. Ausgerechnet Charlotte, dieses Team, was erst gefühlt 3 Jahre alt ist, hat ein Retro-Trikot und das bezieht sich auf ein Team, was von 1982 bis 1984 mal in einer Liga gespielt hatte und dann, ich glaube, pleite ging oder so.
Hast du sie dir angeschaut, die Trikots?
Ja, genau. Ich war extra tatsächlich im Fanshop, hab's ihm angeguckt, aber ich fühle diese Retro-Trikots nicht. Zumal es halt so ein Ding ist, das wird halt bei einem Spiel getragen und dann verschwinden diese Trikots wieder. Und ich hasse diese Sondertrikots irgendwie, weil es so eine komplette Geldmacherei ist.
Ja, das ist sowieso, was ist dein Lieblingstrikot von dem Set?
Ich hab echt kein Lieblingstrikot bei diesen Retro-Trikots, die sprechen mich alle nicht so richtig an. Zumal, also ich kann Retro-Trikots wirklich bei Teams verstehen, wo es halt irgendwie so einen geschichtlichen Zusammenhang gibt. Aber jetzt hier bei Charlotte zum Beispiel, da hat man wirklich sehr lange in der Vergangenheit suchen müssen, um da irgendein Team finden zu können, was man jetzt damit verbinden kann. Dass der Club als solches überhaupt gar keinen Bezug, also dass Charlotte FC überhaupt gar keinen Bezug zu dem Team von damals hat, wird völlig ignoriert. Und ironischerweise, sie haben, im Stadion waren natürlich auch 2 ehemalige Spieler von diesem Team damals und man macht ganz viel Werbung mit diesen beiden Spielern für dieses Trikot. Und wenn man sich aber mal, es gibt einen Instagram-Account von diesem ehemaligen Team, wenn man sich den mal ansieht, dann macht dieses Team aber auch viele Kooperationen mit Charlotte Independence. Also dem Team ist das quasi vollkommen egal, mit wem die jetzt quasi unterwegs sind. Hauptsache, irgendwer macht auf sie aufmerksam, dass es die vor 1000 Jahren mal gab. weil, also ich weiß nicht, ich finde wirklich keinen schön. Auch bei Seattle komplett andere Farbe als der Club
also
selbst.
Jetzt hinter gehst du aber die Crew. Also es sieht so aus wie so ein Football-Trikot, wie so ein klassisches amerikanisches Highschool-Football-Trikot. Aber ich finde, das mit dem alten Logo holt mich direkt ab. Wäre jetzt ein anderes Logo drauf, dann wäre es hässlich, gebe ich offen und ehrlich zu. Aber mit diesem Logo, einfach so dieser Charme von den frühen 2000er. Gut, die hatten das natürlich längere Zeit, bis 2017, 18 rum. Ist einfach geil, das Logo. Also.
Ja, also Logo, cool, fühle ich. Also finde ich auch cool, dass sie das dann wieder genommen haben. Das Trikot sieht auch okay aus. Muss ich zugeben. Aber es wäre jetzt auch keins, was ich kaufen würde. Wie gesagt, ich mag das nicht, dass sie mittlerweile so viele Sondertrikots haben. Wie viel sind es im Jahr? 5 oder so? Vielleicht sogar mehr. Das ist halt echt
also
nicht mehr hilfreich.
Kaufen würde ich es auch nicht, weil wir reden ja hier nicht über ein Trikot, wo du mal 100 Euro zahlst, sondern 150, wenn du es ordentlicher willst.
Nicht mal das. Ich bin in Charlotte ja in den Fanshop gegangen, weil meine Ambition war, hey, ich bin schon mal in Charlotte, da kaufe ich gleich ein Trikot. Entweder, also jetzt nicht das Retro-Trikot, aber eins von den anderen beiden Trikots. Und gehe da in diesen Shop rein. Und das quasi Replika-Trikot wird dort verkauft mit $150. Und wenn du hinten noch einen Namen drauf haben willst, also wenn du Authentic oder so haben willst, $199 ohne Steuern. Die kommen dann übrigens noch mit dazu. So, wollt ihr mich rollen? Also nee. Übertreibt's doch halt nicht so. Das ist ein T-Shirt. Ich bin dann in die Kinderabteilung gegangen, weil ich halt das Glück habe, dass mir auch die größte Kindergröße passt. Konnte mir dann für $89 das dunkle Trikot kaufen. Dann kam noch Steuern drauf, also waren wir dann am Ende bei $94. Aber also mit dem Preis übertreiben sie es halt wirklich extrem. Auch die Kindertrikots waren früher deutlich günstiger. Früher hast du $99 für ein Erwachsenentrikot bezahlt. Jetzt zahlst du das fast für die Kindertrikots. Also der Einkauf bei Charlotte hat mich nicht glücklich gemacht. Können wir sagen, wie es ist. Was mich glücklich gemacht hat, war allerdings die Partie der Red Bulls, die übrigens bis dato kein Retro-Trikot haben, aber eines von den Gründungsteams der Liga sind. Und das finde ich ein bisschen interessant, dass bei vielen Teams, die zum Teil erst sehr, sehr frisch sind, Miami zum Beispiel, Charlotte, dass die Retro-Trikots haben, aber noch nicht mal alle Gründungsteams ein Retro-Trikot bekommen haben. Heißt also wahrscheinlich dann nächstes Jahr für die Red Bulls oder in 2 Jahren. Finde ich irgendwie auch komisch, wie man das macht. Aber die Red Bulls haben zu Hause gespielt gegen die Refs. Und sagen wir es, wie es ist. Es gibt ein Team, was eine weitere 2-Tore-Führung verspielt hat. Fast sogar eine 3-Tore-Führung. Nämlich die Refs. Die Red Bulls mit einer grandios schlechten ersten Halbzeit. Ich war zu dem Zeitpunkt ja bei Charlotte im Stadion, konnte also immer nur den Ticker sehen und bekam mit jedem Tor, was da fiel, schlechtere Laune. Zwischendurch gingen die Refs schon mit einem 2-0 in Führung. Allerdings ist der Treffer aberkannt worden wegen Handspiel im Strafraum, was auch berechtigt war, also es war eindeutige Hand. Und trotzdem gingen sie zur Pause mit 2-0 in Führung. Die Verteidigung der Red Bulls sah auch da wirklich nicht gut aus. Also das war ausbaufähig. Passierte dann noch in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise hat man wahrscheinlich einfach heimlich die Verteidigungen ausgetauscht, wenn in der zweiten Halbzeit die Verteidigung der Refs katastrophal war. Beispielsweise der Treffer von Daniel Edelmann war so ein ganz klassisches Ding, richtig blöd abgefälscht. Also klar, passiert, ist halt Pech. Aber in dem Fall fand ich auch, stand der Verteidiger einfach überhaupt nicht gut. Zum einen verdickt er seinem Torhüter die Sicht und zum anderen, dadurch, dass er den Ball dann auch noch so abfälscht, landet er halt im Tor und sorgt dafür, dass der Anschlusstreffer kommt. Und danach haben die Red Bulls tatsächlich ziemlich gut gespielt und ein Tor nach dem anderen gemacht. Es stand da zwischenzeitlich 5-2. Kurz vorm Schluss haben die Red Bulls dann noch einen weiteren Treffer kassiert. Da war die Verteidigung, glaube ich, schon in der Kabine. Ist aber auch ein bisschen abseitsverdächtig. Was ich interessant fand, war, es gab noch einen Elfmeter in der 88. Minute für die Red Bulls. Und das war so ein ganz klassisches Ding von du machst einen Fehler als Verteidiger und anstatt einfach zu akzeptieren, ja, okay, der Schiedsrichter hat's gesehen und pfeift jetzt hier gegen mich und gibt halt dummerweise Elfmeter, fängt man an zu diskutieren und blödelt da auf den Schiedsrichter die ganze Zeit ein, der einem dann auch eine gelbe Karte dafür gibt. In dem Fall war es Hagels. Allerdings, die Szene, wenn man sich die mal ansieht, da gibt's gar keine zwei Meinungen. Er hält, ich überlege gerade, wer es war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer es war, aber auf jeden Fall hält er den Angreifer deutlichst fest, sodass der überhaupt nicht mehr laufen kann, obwohl sie sich im Strafraum befinden. Und ach, Justin Hill war es gewesen. Und beschwert sich dann, dass es dafür einen Elfmeter gibt. Warum? Es ist so eindeutig. Hast du zufällig die Highlights gesehen oder die Szene?
Ja, was soll man sagen? Kuschelt zu sehr mit ihm. Ich meine, klar, er hebt ab. Das ist für mich keine, wie sage ich das jetzt? Es ist für mich ein Elfmeter, ja. Aber wie er fällt, ist es halt nicht ihm geschuldet, sage ich mal. Er kommt da nicht weiter, er sieht, er kommt nicht weiter, er berührt mich, ich lasse mich jetzt fallen. Das hat er getan, hat er angenommen, ist ein klarer Elfmeter, müssen wir nicht drüber reden. Ich kann seinen Unmut verstehen, dass er sich beschwert. Klar, er fällt nicht wie bei einem Foulspiel, er hält ihn fest und er schwimmt halt auf dem Boden oder lässt sich fallen. Für mich sah das in Highlights anders aus. Ja, es ist klar Elfmeter, also es ist klar Elfmeter. Ich wollte nur ein Stück weit zu 1% verteidigen, sage ich mal. Aber
das ist an sich so, dass er so agiert, sei es drum, macht jeder Verteidiger mal, wenn er Glück hat, sieht das keiner, dann ist die Szene gut gestoppt. So, darum geht's ja gar nicht. Was mich halt ein bisschen abfuckt, ist, dann fängt er da an, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren und holt sich die gelbe Karte, völlig verständlich. Warum? Es ist doch unnötig. So, du weißt doch, du hast ihn festgehalten, du hast die Szene da komplett rausgenommen. Dann kassier halt den Elfmeter, musst du mit leben. Aber so ist die einzige Szene quasi, mit der du auffällst in der Partie, die, dass du die gelbe Karte kassierst, weil du blöd agierst. Allerdings muss man auch sagen, die Raptors haben jetzt auch nicht so super krass gespielt. Also die zweite Halbzeit war ganz gut. Torchancen sind da vernünftig genutzt worden. Aber auch da ist noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Die Saison ist alles andere als akzeptabel. Der nächste Gegner heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist Miami. Das wird ein Brocken gegen Philly. Letzte Woche hat man ja auch nicht gut ausgesehen. Ich hatte ursprünglich geplant, bei dem Spiel schon im Stadion zu sein, aber das hat sich dann aufgrund verschiedener Umstände erledigt. Unter ganz vielen Umständen, allein schon wettertechnisch, wäre ich eh nicht weitergekommen. Und bin am Ende ganz froh, dass ich nicht hingefahren bin. Hätte mich extrem geärgert. Ja, dementsprechend, da ist noch sehr, sehr viel zu tun bei dem Team. Ansonsten gab es noch eine Partie, die du ansprechen möchtest.
Cincinnati hat nur kurz Miami abgezogen mit 3-0.
Das stimmt.
Für mich, also für mich ist eh jede Niederlage von Miami erwähnenswert, deswegen beenden wir, sofern du nichts mehr hast, die Folge mit was Positivem.
Ich gucke gerade noch, es gab eine Situation zwischen den Earthquakes Ultras und LA Galaxy. Allerdings frage ich mich gerade, in welchem Spiel das war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Earthquakes Ultras haben nämlich einen Banner hochgehalten, dass LA mehr Niederlagen hat als P. Diddy Babyölflaschen in seinem Haus. Das hat für ein paar Schmunzler, sagen wir es mal so, im Internet gesorgt. Und vielleicht noch den ein oder anderen Transfer, ganz kurz. Von Frankfurt kommt jemand nach San Diego. Hast du es mitbekommen?
Nein.
Aiden Harangi, der 19-jährige, ich will nicht, was er ist. Not sure. Aber ja, 19-jährige Nachwuchstalent wechselt in die USA. Und DC United hatte vor 2 Wochen ja schon ihren Trainer entlassen. Gebracht hat's bis dato nichts. Sie haben jetzt den neuen Trainer bekannt gegeben und das ist ein Schweizer, nämlich René Weiler. Irgendwelche Assoziationen zu ihm?
Der Name klingt familiär oder bekannt.
Ja, war auch schon, wenn ich mich jetzt nicht völlig falsch erinnere, in der Bundesliga unterwegs. Die Hoffnung für DC United, aber wir haben es ja schon angedeutet, die Saison ist bis dato trotzdem alles andere als gut.
Der hat Nürnberg trainiert 2 Jahre.
Ja, ansonsten erwartet mich heute eine Partie zwischen Nashville und Toronto. Und nächste Woche geht's nach Chicago. Die Chicago Fire-Truppe trifft auf die Red Bulls. Das wird eine sehr interessante Partie werden. Und danach ist ein Konzert im Stadion. Man macht alles, damit die Leute ins Stadion kommen. Hast du noch was?
Nee, aber dir auf alle Fälle viel Spaß.
Vielen Dank. Dann war's das mit dieser sommerlichen Ausgabe. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich berichte dann, wie es neben Sucker Jesus war und eventuell, ich glaube, das Feierspiel war bis dato noch nicht, aber Columbus Crew könnte vorher schon gewesen sein. Hört nächste Woche rein, dann gibt's noch ein paar Erlebnisse wahrscheinlich. Habt eine erfolgreiche Woche und bis dann.
Tschüss, danke fürs Reinhören.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution. Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.